Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Strippenzieher und Tarifdschungel. Das ist der Podcast von Teltarif.de. Hallo Henning.
Einen wunderschönen guten Morgen oder Ola.
Oder guten Abend oder guten Mittag, je nachdem, wann die Leute natürlich den Podcast hören, kann man ja nie so genau sagen. Henning, stimmt. Du warst auf dem Mobile World Congress, der fand tatsächlich statt.
Richtig, der hat stattgefunden und es hat sich gelohnt.
Wie war's denn?
Also die Veranstalter haben ja immer das Glück, genau das Wetter zu erwischen, wenn es halbwegs schön wird. Außentemperaturen waren so bei 11, 12, 13 Grad, das ist genau ideal. Und Barcelona ist eine sehenswerte Stadt, kann ich jedem Zuhörer, Zuschauer, Leser nur empfehlen, da mal hinzufahren.
Also 20 auch Grad, wie ein digitaler Insider behauptet hat, waren es dann doch nicht.
Nein,
war es nicht. Aber er meinte die Wärme auch gefühlt, ist, also insofern.
Ja, gefühlt glaube ich ja, weil die Wärme in Barcelona irgendwie anders funktioniert als sonst wo. Und vielleicht liegt es auch an den alten Innenstadtgemäuern, dass die irgendwie die Wärme schön speichern. Also das ist echt schön. Und in Messehallen ist es ja traditionell eh immer etwas wärmer, wo viele Leute sind.
Das ist richtig. Apropos viele Leute, wie war es denn im Vergleich zu früher? Also im Vergleich zu vor Corona?
Gut, wer die Messe kennen sollte, da kann man sagen, dass die Halle 8 dieses Jahr nicht in Betrieb war. Das
okay.
Heißt also, bei Halle 7 endete dann sozusagen der Gang, da war dann die Tür zu. Und diese Messe 4 Years from Now, die sonst außerhalb des Messegeländes, im alten Messegelände stattgefunden hat, wurde auch in das Messegelände integriert. Die war in Halle 6.
Okay.
Und in verschiedenen Hallen gab es jede Menge Spaces, wo man sich einfach hinsetzen und arbeiten konnte. Es war also etwas luftiger gestaltet, es war etwas auseinandergezogen. Und es gab nur zwei große Theater, wo dann diese ganzen Keynotes, diese Schlüsselvorträge stattfanden, wo dann die Führer der Mobilfunkindustrie ihre Sicht der Dinge erklärt haben.
Es hört sich so ein bisschen an wie damals die Cebit Home, wo man ja auch mit Sitzecken und großzügigen Gängen und so weiter auffüllen musste, damit die Messehallen einigermaßen voll wären.
So extrem war es eigentlich nicht. Luft war also in den Hallen 3, wo so die Netzbetreiber zu finden sind und die ganz großen, Nokia beispielsweise oder Ericsson. Nee, Ericsson war in Halle 2, aber Nokia war in Halle 3. Wobei Nokia hat dort einmal die ganze Netztechnik durch vorgestellt. Das war dann nur für Fachbesucher. Und in der Ecke gab es dann noch einen Stand von Nokia Mobile Phones und einen Stand von Nokia Laptops. Seit neuestem gibt es auch wieder Laptops oder Notebooks unter dem Namen Nokia.
Apropos Nokia, da gab es ja diese Patentproblematik, speziell in Europa, speziell in Deutschland. War das irgendwie ein Thema da vor Ort?
Also wenn man genau zugehört hat, hat man so flüstern hören, dass es dann Software-Update gibt, was dann diese Lizenzsoftware nicht mehr enthält. Und die wird in Kürze ausgerollt und dann sind die Geräte auch alle wieder lieferbar.
Das klingt ja schon mal nicht verkehrt. Wer von den Großen war denn da beziehungsweise nicht da?
Wer nicht da war, weil sie ausgeladen wurden, war die russische Delegation und der russische Pavillon blieb geschlossen.
Richtig
und
so?
Alle Industrieführer haben ihren Reden ganz klar gestellt, dass Krieg keine Lösung ist, dass der Mobilfunk Probleme lösen soll, aber nicht dazu da ist, um Krieg zu führen. Und das war also ziemlich eindeutig.
Das ist ja auch sinnvoll. Das ist natürlich ganz klar. Ist natürlich jetzt auch so, ohnehin so, welche russischen Firmen haben bisher eine Riesenrelevanz auf dem Mobile World Congress gehabt? Früher kann ich mich erinnern, SPB-TV, das war ja einer der ersten App-TV-Anbieter schon vor vielen Jahren. Für den deutschen Markt war es jetzt nicht ganz so spannend vom Programmangebot her, lange bevor Zattoo oder so aufgekommen ist, würde ich fast sagen, schon zu Windows Mobile-Zeiten, also nicht Windows Mobile nach Windows Phone, sondern das alte Windows Mobile. Da gab es SPB-TV vor 100.000 Jahren gefühlt schon. Die waren immer da, wie sie auch auf der IBC in Amsterdam immer da sind. Aber ansonsten, inwiefern sind denn russische Firmen überhaupt relevant für den Mobile World Congress?
Es gibt eine ganze Menge Software-Schmieden, die da einiges tun und sehr gute und kreative Ideen haben, Dienstleister. Und es gab auch immer so kleine App-Anbieter oder Start-ups. Aber so ein richtiger großer Name wie jetzt beispielsweise AT&T oder Nokia oder Huawei, sowas wäre mir nicht bekannt.
Auch, also egal ob jetzt Geräte oder Netzwerkausrüstung und so, ist ja eigentlich... Sind ja russische Firmen eigentlich weniger.
Vor Jahren tauchte mal eine Firma auf aus Russland, die ein interessantes Smartphone-Konzept vorgestellt hat. Mit einem Smartphone, das auf der einen Seite ein ganz normales Display hat, wie wir es kennen, und auf der anderen Seite ein P.Ink, also so ein Ink-Display. Mhm. Die Idee war halt, dass der Akku dadurch ewig lebt und man dann unterwegs Bücher lesen kann oder Webseiten angucken kann, aber kaum Strom braucht.
Das ist gar keine schlechte Idee. Weil ansonsten ist das ja je nach Hersteller, je nach Modell, je nach verbautem Akku nach wie vor ziemlich traurig mit deinen Akkulaufzeiten. Da hat aber Oppo was Spannendes vorgestellt.
Ja, da muss ich sagen, bin ich nicht so ganz informiert.
War der Kollege Alex Emons, die laden mit bis zu 240 Watt jetzt auf.
Ach so, das meinst du.
Also ja, klar, die brutzeln regelrecht und in 9 Minuten, glaube ich, soll der Akku wieder komplett voll sein.
Genau, das sind die schon die ganze Zeit dran am Entwickeln. Das ist ja ähnlich wie bei den Elektroautos, die übrigens auch auf dem Mobile World Congress eine Rolle gespielt haben, dass man einfach schneller aufladen kann, dass einfach das Handicap, dass der Akku, wenn er leer ist, dass man dann nichts mehr machen kann, dass das einfach überbrückt wird.
Das ist ja durchaus eine sinnvolle Lösung.
Vielleicht zu Elektroautos ganz kurz. Die Firma Fisker, kennen vielleicht ein paar Automobilfreaks, hat ihren Fisker Ocean vorgestellt, der in Europa, in Österreich gebaut wird, bei der Firma Magna.
Okay.
Die kennt man vielleicht als Autozulieferer und die wollten ja auch mal selber sozusagen zum Autohersteller aufsteigen. Und jetzt bauen sie ein Auto, das Ende des Jahres ausgeliefert werden soll und einen erstaunlich günstigen Preis von 41.600 Euro haben soll.
Okay.
Und es soll eine Reichweite von bis zu 630 Kilometern haben mit einer Akkuladung.
Das sind ja langsam Dimensionen, wo ich sage, das wird langsam interessant.
Und was man in Barcelona auch sehen konnte, den neuen Renault Megane E-Tech. Weil dieses Auto ein Google-Betriebssystem enthält. Das heißt, innen drin ist ein Tablet verbaut, ein Google-Tablet, wo dann die original Google-Maps-Navigation läuft. Dadurch wird das natürlich rasend schnell. Aber die Apple-Freunde müssen nicht heulen. Auch Apple CarPlay hat dieses Auto.
Das hat dann wahrscheinlich Android Automotive drin.
Genau das. Und deswegen stand es am Stand von Google und war natürlich stark beachtet. Das Auto soll im Juni lieferbar sein.
Das ist natürlich spannend. Ist dann praktisch so eine Art Nachfolger oder Nachfolger von deinem wahrscheinlich?
Ja, das ist eine andere Größenklasse. Sie läuft ungefähr auf die Größenklasse VW ID.3 hin und sieht ihm auf den ersten Blick auch ein bisschen ähnlich.
Mhm. Was war denn ansonsten von klassischen Smartphone-Herstellern so zu sehen?
Die klassischen Smartphone-Hersteller, mir ist da aufgefallen, Samsung, die natürlich wie immer einen gigantisch riesigen Stand haben, wo man aber nur was gesehen hat, wenn man sozusagen ins Innere des Standes gekommen ist.
Das machen die ja immer so.
Ich habe mich mehr um die Netzbetreiber und die Systemlieferanten gekümmert. Netzbetreiber von Deutschland, Telekom war natürlich dort, aber das war natürlich alles sehr fachspezifische Themen zum 5G-Systemen und 5G-Netzen und Möglichkeiten, die die 5G-Technik bietet. Und es ging auch um Datenschutz und Datensouveränität. Beispielsweise hat die Telekom ja einen Deal mit Alphabet, die Mutter von Google, geschlossen, dass die Google Cloud auch in Deutschland Industriekunden angeboten werden kann unter Einbehaltung der ganzen Souveränitäts- und Datenschutzregeln. Dann war Vodafone dort mit einem riesigen Stand, auf dem scheinbar nichts passierte. Aber ich habe es mir nochmal näher angeschaut. Das Thema war da halt Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Sustainability, wie das auf Englisch heißt. Es geht also darum, dass die Netze einen möglichst geringen CO2-Abdruck hinterlassen sollen und dass der Strom, den sie brauchen, aus möglichst erneuerbaren Energien gewonnen wird. Aber manchmal hat man auch irgendwie den Eindruck, dass Vodafone vielleicht sonst nichts zu erzählen hat oder dass sie halt mit Problemen beschäftigt sind, die sie auf die Schnelle nicht so einfach lösen können.
Und Telefonica?
Telefonica ist ja traditionell quasi der Gastgeber, wenn man so will. Die haben ganz lustige Dinge gezeigt. Einen 5G-Roboter zum Beispiel, der dann über ein Tablet angesteuert wird, wo man dann sagt, ich möchte ein Glas Wein, Weiß oder einen Rotwein oder einen Apfelsaft. Und dann hat dieser Roboter das Glas aus dem Stapel genommen, hat es rumgedreht, hat es hingestellt, hat den Zapfhahn bedient, es abgefüllt und dann dem Besucher sozusagen die Hand gedrückt. Dann war zu sehen der Hund von Boston Dynamics. Den kennen wir ja manche ja schon. Das ist so ein künstlicher Intelligenzhund, der schon wirklich sehr realistisch und fast schon gruselig aktiv ist. Es wurde gezeigt, das vernetzte Heim, das kann man sich ungefähr vorstellen wie Vodafone Giga TV oder Magenta TV von der Telekom. Natürlich hat Telefonica das für seine Kunden auch. Und es gibt
ja, in Deutschland machen die das ja mit Waipu TV zusammen. Wie es in Spanien ist, weiß ich gar nicht.
Das haben sie nicht verraten. Es gibt dann noch einen Sprachassistenten Ora. Da stand dann ein Popcorn-Automat. Dann hat die Demonstratorin hat dann diesem Automaten gesagt, Ora, mach jetzt mal Popcorn. Das hat er auch sofort begonnen. Als er dann allerdings versucht hat, dem Automaten klarzumachen, jetzt ist gut, hat der Automat weiter fleißig Popcorn gespuckt und dann musste die Dame dann sozusagen zum Notaus-Sprichstecker ziehen greifen.
Okay.
Ist halt der Vorführeffekt. Dann wurde auch gezeigt, das vernetzte Haus, also irgendein Hochhaus mit der kompletten Vernetzung, mit der Heizungssteuerung, mit der Stromversorgung, mit den Aufzügen und was in so Häusern alles so gibt. Und es wurde gezeigt, eine Kamera, die Menschen aufnimmt und dann das Bild in einer Lichterkette widerspiegelt. Man kann sich vorstellen, da hängen also tausende Drähte von der Decke und da hängen zigtausende von Leuchtdioden dran. Und das ergibt dann ein Bild wie aus so einer Diskothek oder aus so einem Musikfilm. Man sieht dann die Schemen, die Umrisse und kann die Handbewegungen ungefähr erahnen. Vielleicht so ein Gefühl einfach zu geben, wie so ein Netz funktioniert.
Das ist natürlich auch nicht unspannend, muss ich sagen. AVM war ja auch da, wenn wir gerade bei Netzwerken, Netzwerkausrichtern etc. pp. Sind. Die haben eine neue Fritzbox gezeigt für einen Glasfaseranschluss und einen neuen Heizkörperregler.
Genau, der Heizkörperregler ist also intuitiv bedienbar und hat vor allen Dingen einen entscheidenden Vorteil gegenüber Konkurrenzangeboten von anderen Herstellern. Man kann das Display um 90 oder 180 Grad drehen, weil nämlich oft die Heizungen so blöd verbaut sind, dass dann der Regler auf dem Kopf steht und man dann immer sich verrenken muss, um rauszukriegen, was der jetzt eigentlich anzeigt. Und AVM hat also die Möglichkeit, dass man das also richtig stellt, und sie verwenden ein Ink-Display, was wenig Strom braucht und auch gut abzulesen ist.
Haben die denn schon was verraten, wann FritzOS 7.5.0 verfügbar sein wird als finale Version?
Da wurde mir nichts dazu gesagt. Mir wurde die Fritzbox 5590 gezeigt, die verschiedenen Spielarten von GPON und XGGPON und so weiter unterstützt. Das heißt, man stöpselt in ein SFP-Modul, das mitgeliefert wird, stöpselt man den Glasfaserstripper rein und kann dann online gehen. Mit den großen Anbietern läuft das schon und mit den kleineren Anbietern sind es auch in Verhandlungen, dass es laufen wird. Jetzt ist es technisch nicht ganz untrivial und wird bald lieferbar sein. Und damit ist man dann auf State of the Art, weil ja Glasfaseranschlüsse die Zukunft sind.
Ja, und die 5590 soll ja das neue Flaggschiffmodell von AVM werden. Preis haben sie noch nicht verraten, oder?
Nein, Preis wurde auch noch nicht genannt.
Das muss man einfach mal abwarten. Was gab es sonst noch? Was ist dir aufgefallen? 5G-Broadcast wäre jetzt zum Beispiel noch ein Stichpunkt.
Da hat Rode und Schwarz ein paar Prototypen vorgestellt. Rode und Schwarz ist ja da nicht nur ein Hersteller von edler Messtechnik, sondern auch Entwicklung von Funktechnik und von Grundlagen. Und bei Broadcast kann man ja dann entweder als Rundfunkveranstalter vom Handy aus mal schnell eine Live-Übertragung starten oder umgekehrt kann man ja auch als Zuschauer dann über Broadcast sich Programme angucken, ohne da einen dezidierten Kanal vom Netzbetreiber zum Kunden belegen zu müssen. Das sind so die Überlegungen, die da angestellt werden.
Das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Man schont im Endeffekt ja auch zum einen sein eigenes Datenvolumen, solange sich echte Flatrates noch nicht so etabliert haben, zumindest im für Normalverbraucher akzeptablen Preissegment. Und für die Mobilfunknetzbetreiber hat es halt eben eigentlich auch Vorteile. Gut, die können dann weniger Datenpakete verkaufen, aber andererseits werden die Netze, die sowieso schon immer von Jahr zu Jahr mehr zugeflutet werden, werden die halt für Dienste freigehalten, wo man halt zwingend auf Daten angewiesen ist.
Wie das in Zukunft sein wird, ob man weiterhin pro Gigabyte oder pro Megabyte bezahlt oder ob es auch auf Datenflatrates hinausläuft, muss man mal sehen. Ich war bei einem Anbieter namens TruePhone, den Stammleser von Teltarif ja noch kennen, der inzwischen sich voll der eSIM verschrieben hat und der postuliert, dass in Zukunft die Netzbetreiber gar kein Geld mehr für Daten verlangen sollen, sondern dass halt irgendwelche Geschäftsmodelle aufgesetzt werden, wo der Nutznießer der Datenverbindung sozusagen das alles bezahlt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Das Taxisystem Uber ist ja in Deutschland weniger bekannt, aber im Ausland ist es sehr populär, weil es recht günstig ist. Und wenn man jetzt am Flughafen, sagen wir mal, New York landet und dann aus dem Flughafen rausgeht, ist ja kein WLAN mehr da. Und wenn man kein Roaming vermeiden will, weil es zu teuer ist, dann hat man vielleicht vorher schon die Uber-App installiert, die wiederum dann über eine eSIM von TruePhone eine Verbindung zu Uber herstellt, dass man das Uber-Taxi bestellen kann, aber nur die Verbindung zu Uber herstellt, nicht zum Rest der Internetwelt. Und wenn man dann bei H&M einkaufen gehen will, dann hat man die H&M-App, die dann wiederum über eine eSIM Datenverbindung zu H&M darstellt. Oder man geht künftig in die Schweiz an den Bahnhof und lädt sich dort einen QR-Code runter und darüber bekommt man eine SIM-Karte der Schweizer Bundesbahn aufs Handy gespielt. Die Schweizer Bundesbahn ist aber gar kein Netzbetreiber. Der Kunde sieht nur Schweizer Bundesbahn oder vielleicht TruePhone auf dem Display. Und im Hintergrund wird dann irgendein Schweizer Netz die Versorgung liefern. Das sind ganz neue Geschäftsmodelle und da dürfte sich einiges in Zukunft verschieben.
Das Geschäftskundenprodukt von TruePhone gibt's in der Form nicht mehr.
Bestandskunden haben es noch, aber so für Neukunden wird es auf dieser Basis nicht mehr gemacht. Wir erinnern uns kurz, das war eine SIM-Karte, die 4, 5 verschiedene internationale Rufnummern hat. Eine spanische, eine französische, eine australische als Beispiel. Und wenn ich jetzt jemanden in Australien anrufe, sieht er meine australische Nummer und kann mich da auch zurückrufen. Und wenn ich in Spanien bin und rufe in Spanien an, dann sehen die meine spanische Nummer. Und der Deutsche, der das gar nicht weiß, ruft meine deutsche Telefonnummer an und erreicht mich auch. Dieses Produkt, wie gesagt, wird jetzt in Zukunft auf eSIM-Basis abgebildet. Das heißt, für den Nutzer wird sich da wahrscheinlich gar nicht viel ändern.
Die Frage ist halt, ist das mit der eSIM, irgendwann muss man damit anfangen, ist das nicht ein bisschen zu früh? Ich meine, es gibt ja doch noch viele Smartphones, die noch gar keine eSIM unterstützen.
Da wird als Notlösung wird da eine Plastik-SIM-Karte angeboten, auf die man dann ein eSIM-Profil draufschieben kann. Das möchte man aber äußerst ungern machen, weil es halt Plastik ist und der Umwelt nicht so gut tut auf die Dauer. Und es besteht auch ein bisschen das Risiko, dass natürlich verschiedene Anbieter da sagen, ha, wunderbar, wir können jetzt endlich unsere Zielgruppe eingrenzen und dafür sorgen, dass sie nicht bei der Konkurrenz auch noch einkaufen.
Ja, es ist eine zweischneidige Geschichte. Die eSIM, einerseits ist sie praktisch, andererseits halt eben auch nicht. Also mal eben im Flugzeug SIM-Karte wechseln oder Profil wechseln, das ist ja so ohne weiteres gar nicht machbar, weil ich immer einen Internetzugang brauche zur Aktivierung. Es hat Vor- und Nachteile, finde ich.
Gut, man kann ja den Internetzugang über irgendeinen anderen Weg kann man den zur Verfügung stellen, sei es ein WLAN oder sei es irgendwie das...
Im Flugzeug oder in der Bahn wird schwierig.
Klar, man muss im Prinzip im Vorfeld das schon vorbereiten.
Ja.
Das könnte die Idee sein. Oder man gibt dann einfach einen Zugriff auf ein bestehendes Netz und rechnet es nicht ab. Also da gibt es verschiedene Tarifmodelle. Das ist alles noch im Entstehen und verschiedene Kleinanbieter machen sich da breit. Auch beim Netzausbau durch diese Open RAN-Initiative. Das heißt, dass also zwischen Sendeantenne und dem Netz des Mobilfunknetzbetreibers noch tausend verschiedene Funktionen auseinander dividiert werden, wo kleinere Anbieter entweder Software liefern oder sogar Dienstleistungen bieten. Da freuen sich oder erwarten viele neue Geschäftsfelder. Bisher hat man ja Folgendes, man hat die Senderantenne oben am Mast hängen, die hat eine Sendeleistungsendstufe und unten steht eine Baseband-Unit, die dann die ganzen Signale aufbereitet. Und das soll in Zukunft aufgebrochen werden, dass man mit normaler x86-PC-Software da halt entsprechend Software definieren kann und in Zukunft wird alles per Software gemacht, wo es geht, dass man jeden Tag neue Funktionen einschalten oder ausschalten oder verändern kann. Dadurch wird die ganze Netzwerktechnik sich völlig auf den Kopf stellen. Allerdings im Moment wird diese neue Technik mehr Strom brauchen, weil halt die x86-Prozessoren nicht die effizientesten sind. Und bei der klassischen Technik mit diesen Baseband-Units oder Single-RAN genannt, da sind halt Hochleistungsprozessoren drin, die optimiert sind und die gut laufen. Aber da sind halt dann die klassischen Hersteller wie Huawei, zu Deutsch Huawei, oder Nokia oder Ericsson führend. Und manchem Netzbetreiber ist das unheimlich, weil er halt Angst hat, er ist dann auf die sehr angewiesen.
Nachvollziehbar. Irgendwas ganz Spannendes noch zum Abschluss so, ansonsten vielleicht ein kurzes Fazit zum Messebesuch.
Wer nach Barcelona kommt, wird feststellen, dass in allen U-Bahnen perfekte Netzversorgung herrscht, seit Jahren schon, das ist da völlig normal. Und wenn man eine SIM-Karte aus Spanien haben möchte, kann man auf U-Bahnhöfen an fliegenden Ständen sich eine solche kaufen. Aber da wir ja Europa haben, Europa-Roaming, ist das eigentlich im Normalfall gar nicht notwendig, weil die Karten der deutschen Netzbetreiber ja im spanischen Netz roamen. Das Einzige, was zu beachten ist, dass man halt unter der deutschen Nummer zu erreichen ist und keine spanische Nummer hat. 5G...
Gibt es da auch eSIM-Profile bei den Bauchläden?
Habe ich nicht gesehen, glaube ich auch nicht. Was man noch zu 5G sagen sollte, es gibt 5G-Roaming, allerdings nicht mit jedem. O2 kriegt es technisch derzeit noch nicht auf die Reihe, ist aber dran, weil sie ja dazu verpflichtet sind nach TKG. Die Telekom roamt im Orange-Netz mit 5G, in den anderen Netzen nicht. Und Vodafone sollte bei Verträgen mit 5G ja im Vodafone-Netz auch roamen. Mit meiner
Call, das war sogar eines der ersten 5G-Roaming-Abkommen überhaupt. Hat ja, Vodafone schon pressewirksam im Sommer 2019 gesagt, wir haben als erste 5G-Roaming und zwar in den Landesgesellschaften in Spanien, Italien und Großbritannien damals.
Das ist durchaus nachvollziehbar, weil das Vodafone jetzt sehr, sehr stark konzentriert ist und integriert ist und von England aus gesteuert wird. Von daher ist es sicher machbar, aber ich muss nochmal sagen, meine Call-Ja-Karte trotz aktivierter 5G-Option hat nicht funktioniert.
Okay, kann natürlich auch sein, dass Call ja 5G-Roaming noch nicht gibt, müsste man tatsächlich mal abklären, wäre ja sogar newsrelevant. Und es kann natürlich sein, dass das schlicht auch wieder so eine Frequenz LTE zu 5G-Frequenzproblematik ist, die ja bei manchen Geräten auch in Deutschland zu beobachten ist.
Gut, also da kann ich nichts zu sagen.
Welches Gerät war es denn?
Das iPhone 13 Mini, also
das
ist ziemlich.
Damit müsste es gehen, ja.
Ja.
Das sollte eigentlich alle Frequenzkombinationen können, das stimmt.
Was Barcelona gezeigt hat, es führt nichts vorbei an persönlichen Treffen. Und da die Pandemie ja langsam im Abklingen zu sein scheint, was wir mal hoffen, hat es funktioniert. Und in Spanien ist die Impfquote auch wesentlich höher als in Deutschland. Also wer hier zuhört oder mitliest, bitte noch impfen lassen. Und die Leute tragen auch teilweise draußen auf der Straße die Maske. Und in den U-Bahnen ist das gar kein Thema. Da wird generell Maske getragen, in den Messehallen auch. Und es stand auch überall die Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen und Hinweise. Und auch zum Thema Digitalisierung. Bei der Einreise nach Spanien muss man eine spanische App installieren und muss damit sozusagen seine Zertifikate über die Impfung oder den Status hochladen und dann wird ein QR-Code erzeugt und dann ist die Einreise gar kein Thema. Die schauen kurz auf den QR-Code, scannen den mit dem Handy ab und sehen dann, ist grün und dann ist das Thema gelutscht. Also Digitalisierung kann da vieles bewegen und hat auch die Pandemie so makaber, es ist auch die Digitalisierung um Lichtjahre vorangeschoben.
Das ist richtig. Ja, Henning, dann danke ich dir für einen kurzen Überblick zum Mobile World Congress und ansonsten gibt's natürlich bei uns auf der Seite auch spannende Themen noch zur Messe.
Immer.
Sollte man also
immer.
Auf jeden Fall mal reinschauen, denke ich.
Genau.
Auf jeden Fall. Dankeschön und bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.